Matthias Hawks, Donald Trump ist abgewählt und eine Spritze gegen Corona ist in Sicht. Der düstere November zeigt sich überraschend hell, überraschend auch für einen Zukunftsforscher.
Naja, also wir wissen ja, dass die Stimmungen und die medialen Ereignisse immer hin und her gehen und dass sich da eben Verdichtungen ergeben von inneren Prognosen in Gesellschaften. Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, das gilt natürlich auch für Kollektive. Dieser ständige Wechsel ist natürlich öfters mal da zwischen Euphorie. Ich glaube, dass Menschen oder auch Gesellschaften eben lebendige Wesen sind und da gleicht sich das immer auch wieder aus. Manchmal im Düsteren entsteht dann das Helle und wieder zurück.
Und dann rufen die Journalisten, dann rufen die Unternehmen und Menschen, die was wissen wollen von der Zukunft, bei Ihnen an und fragen nach wasserdichten Prognosen. Die wollen Sie aber nicht so richtig liefern, oder?
Naja doch, also zunächst muss man da erstmal überhaupt ein bisschen tiefer sich vorstellen, was Zukunft eigentlich ist. Also es gibt einen deutschen Philosophen, Markus Gabriel, der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Warum es die Welt nicht gibt. Und das wirkt auf den ersten Moment so seltsam und das gilt eben auch für die Zukunft. Es gibt die Zukunft nicht. Das ist ja ein ungeheuer gigantischer Raum, ja. Der ist ja noch viel größer als die Gegenwart. Also was nimmt man da, welches Detail, von welcher Perspektive aus betrachtet man das? Und insofern ist es praktisch unmöglich, sich da einzunorden. Aber wenn man natürlich nach bestimmten Systemen fragt, also es gibt dieses berühmte Beispiel, was ich da immer bringe, weil es das so illustriert. Wir haben so Skalen, was man voraussagen kann oder auch genauer voraussagen kann und was nicht. Das Wetter kann man sehr schwer voraussagen, wenn es länger als 10 Tage dauert. Das Klima aber sehr wohl. Und was man sehr gut voraussagen kann, ist die Zukunft einer Ehe. Das Ehepaar Gottman, das sind die berühmtesten Paarberater in Amerika. Die haben einen Partnertest entworfen. Da sitzen sie sich gegenüber und werden so eine halbe Stunde bei einem Gespräch gefilmt. Und dann wird mit sehr genauen analytischen Methoden wird ausgerechnet, wie die Übertragungen, die psychologischen Übertragungen in diesem Paar sind. Und also von Verachtung bis Freude und Empathie gibt es da 40 verschiedene Emotionen. Und damit können Sie dann 90% Sicherheit voraussagen, ob dieses Paar in 5 Jahren noch ein Paar sein wird. Das Interessante daran ist eben, dass keine einziger Kunde für diese Dienstleistung existiert. Die fangen sich ihre Probanden von der Straße für $100. Also das, was man als Zukunft bezeichnet, ist ja eine innere Projektion. Ja? Also die Leute wollen entweder Bestätigung oder Angstbestätigung oder Transzendenzbestätigung. Beispiel ist auch die Klimakatastrophe. Wir können ja quasi eine Modellrechnung machen, was passiert, wenn die Zivilisation nicht reagiert auf die CO2-Frage, dann wird es ganz schlimm und den Planeten aussehen. Aber das interessiert auch viele Leute gar nicht. Und das haben sie ja auch letztendlich in der Trump-Ära jetzt gesehen, dass die Wirklichkeit und die Zukunft weniger interessiert als die inneren Illusionen, ja, oder so die inneren Fantasien. Und Zukunft ist natürlich auch ein Narrativ, eine Fantasie, die existiert ja gar nicht.
Und es ist und mehr Zukunft als ein Fortschreiben der Gegenwart, nicht wahr?
Ja, das ist eben der andere Punkt. Wir neigen eben so zu Rückfallpositionen, zu kognitiven. Also wir beschäftigen uns in der erweiterten, wir nennen das auch Advanced Futurism, beschäftigen wir uns eben auch mit Wahrnehmungsformen, mit Kognitionspsychologie. Und da kann man natürlich eine ganze Menge von Irrtümern auch sehen. Das fängt beim Wunschdenken an, aber vor allen Dingen ist es natürlich die Angst, die Zukunftsbilder verzerrt und innere Vorstellungen, also Konstrukte, Ideologien. Und die bauen dann so ein Bild, nicht? Sie kennen das ja, wenn man jemanden bittet, stellen Sie sich mal die Zukunft vor, dann kommen da meistens die Sachen aus der Kindheit, die ich also in meiner Kindheit in den 60er Jahren auch erlebt habe. Also fliegende Autos, Weltraumstationen, irgendwelche netten Raumanzüge, in denen alle herumfliegen. Das Übergewicht, das wir heute überwiegend haben, wurde damals nicht vorausgesagt. Also,
das sind technische Utopien.
Es gibt Wunschbilder und Angstbilder und man muss wissen, dass solche Zukünfte immer ein Narrativ sind. Also unsere Aufgabe ist es eben auch zu verstehen, wie funktioniert Zukunft im Menschen oder auch in Gesellschaften, als Projektion, als Konstruktion.
Als Projektion, dann vielleicht auch als Modell, aber technische Utopien alleine, das sind es nicht, wie sie in den 60er Jahren vorherrschend waren, Sie haben es gerade zitiert, ist Ihr Job eigentlich Ideologien, sozusagen Gegenwartsideologien zu zerstören, zu zertrümmern, wenn Sie Zukunftsforschung betreiben?
Ja, das ist vielleicht zu gewalttätig, weil das würde so auch nicht funktionieren. Also versuchen Sie mal mit einem Corona-Gegner, dem seine Vorstellungen zu zerstören. Also Menschenhirne sind da sehr robust, nicht? Man hält sehr an den Vorstellungen fest. Aber es geht eigentlich darum, mentale Wege zu finden, kommunikative Wege, um anders über Zukunft zu denken. Das ist, glaube ich, meine Aufgabe. Und ich habe ja diesen Text, der vor einem halben Jahr so viral gegangen ist, die Zukunft nach Corona, gar nicht so sehr aus einem Prognosegrund geschrieben. Es ging da nicht so sehr darum, den Verlauf der Pandemie vorauszusagen. Das konnte man damals noch nicht so genau. Heute kann man es ja schon ziemlich genau. Aber es ging eben darum zu verstehen und darzustellen, dass Zukunft eben auch anders sein kann, dass sie uns überraschen kann, dass wir nicht immer in diese Tunnel, in diese Verengungen von inneren Erwartungen hineinlaufen sollen, nicht alles glauben, was wir zu glauben glauben. Ja, also wir haben ja ganz viel auch durch die Medien vermittelte Welt- und Zukunftsbilder. Und je nachdem, ob wir ängstlich sind oder eben heroisch, wenn wir heroisch sind, glauben wir eben immer an die Transzendenz durch Technologie. Und das interessiert mich. Mich interessiert, wie das innerlich funktioniert, wie Menschen ihre innere Zukünftigkeit wiederentdecken kann. Das ist, also ich sag mal, ganz grob ist es manchmal sogar so etwas wie Seelsorge in einem säkularen Sinn.
Sie laden in Ihrem Buch, Die Zukunft nach Corona, ist ja die Erweiterung des Textes von vor einem halben Jahr, den Sie gerade erwähnt haben, die Leser dazu ein, sich in ein Café zu setzen am Markusplatz in Venedig und aus der Zukunft heraus zurückzuschauen. Sie nennen das Recknosis, was völlig anderes als Prognose, logischerweise sagt der Name auch schon. Was ist der Vorteil dieser Methode?
Ja, das ist eine Methode, die in der Psychoanalyse oder in der Psychotherapie auch schon lange eingesetzt wird und auch die alten Griechen kannten das im Prinzip schon. Das ist eigentlich das Prinzip Zeitreise. Also man versetzt sich in einen imaginären Punkt oder an einen Ort in der Zukunft und schaut aus dieser Perspektive heraus und dann wird man konfrontiert mit seinen eigenen Wahrnehmungen. Also man beobachtet sich quasi beim Beobachten. Das ist nicht ganz einfach, das muss man ein bisschen üben, aber es ist ja besonders dann sinnvoll. Das kennen wir alle auch aus der persönlichen Erfahrung in Krisensituationen oder wenn Sie zum Beispiel in eine Operation gehen, ja, wenn Sie krank sind, stellen Sie sich vor, wenn Sie wieder aufwachen, ja, wenn Sie wieder gesund sind, wie werden Sie die Welt dann sehen? Also die Zukunft selbst ist ja auch eine Frage der Wahrnehmung. Also während wir in die Zukunft uns verwandeln, verändern wir uns auch und deshalb beurteilen wir danach vielleicht Dinge ganz anders. Und im Frühjahr war eben die Angst das alles bestimmte. Da war so eine gigantische Paranoia, Hysterie in der Welt, die ist ja heute noch nicht ganz weg. Und da hilft es eben quasi einmal sich über diese Hürde, da ist Zukunft dann ja nur eine einzige Mauer, gegen die man anrast. Ja. Und ich werde immer gefragt, was kommt auf uns zu? Ja, also es ist so dieses Bild des Tunnels und des Zuges, der auf uns zurast als Zukunft und pfeift und man kann gar nicht wegspringen, weil da ist ja die Tunnelwand. Und mit der Regnose können Sie darüber hinwegspringen und erfahren so eine geistige Erweiterung. Und ich habe gesagt, stellen wir uns mal vor, nach der Krise sitzen wir auf dem Markusplatz in Venedig und was wird sich dann geändert haben? Die große Frage war ja damals schon, ist eigentlich auch heute noch, verändert sich durch die Corona-Krise langfristig etwas oder ist das eigentlich dann wieder vorbei? Also alle haben mich immer gefragt, wann ist das wieder vorbei? Wann kommt das alte Normal? Und ich habe immer gesagt, nie wieder, weil solche Erfahrungen, solche Krisen, solche tiefen Krisen verändern eben Kulturen, Sichtweisen, Menschen, Wahrnehmungsformen.
Was hat denn Corona nach Ihrer Beobachtung jetzt schon verändert bei den Menschen? Sie sprachen davon in Ihrem Buch, dass es eine neue Stimmigkeit gebe zwischen den vielleicht Unwohlseingefühlen, die einer hat und einer Realität, die so nicht so richtig fassbar war vor der Pandemie. Jetzt haben wir eine Pandemie, damit einen unsichtbaren Feind, individuellen Feind, einen Gegner, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Das habe für viele Menschen in ihrer Stimmung eine neue Stimmigkeit hergestellt. Wie darf man das verstehen?
Also es ist ja so, dass wir auch unbewusst immer von so apokalyptischen Ängsten geprägt sind. Also wir haben immer das Gefühl, es geht alles immer geradeaus weiter, immer mehr Konsum, mehr Flugreisen, mehr Geschwindigkeit, mehr Beschleunigung, mehr politische Wirren. Das war ja die Stimmung im alten Normal. Mhm. Ja. Und dann kommt plötzlich so ein Bruch, wo eben eine globale, überverbundene, überkonnektierte Gesellschaft, auch überbeschleunigte Gesellschaft plötzlich angehalten wird, zwangsweise angehalten wird. Und dann entstehen so Formen von kathartischer Erfahrung bei vielen Menschen, nicht bei allen, weil viele müssen ja, dann sind ja dann auch in ganz schwierigen Situationen, Krankenschwestern oder ganze Personal, was sich drum kümmern muss, dass der Laden weiterläuft oder auch isolierte, depressive Menschen. denen geht es natürlich schlechter. Aber meine Vermutung war, und das hat sich bestätigt, das können wir heute auch aus den ersten sozioökonomischen Panels lesen, dass viele Menschen das auch als eine Herausforderung für ihr Leben begreifen. Also nach einer Phase von Angst und Depression kommt man in so ein Wow-Gefühl fast. Das ist typisch menschlich. Also der Mensch ist ja auch ein Krisenwesen. Wir sind ja von der Evolution dazu geschaffen, auch Gefahren zu bewältigen. Und das schüttet dann Dopamin aus. Das ist diese Bewältigungsdroge, die auch eine Zukunftsdroge ist in uns. Und dann entstehen plötzlich so, das haben viele von uns erlebt, dass plötzlich sagen, ich brauche eigentlich diese ganzen Reisen gar nicht. Es ist eigentlich gut, dass ich mal zu Hause bin. Und meine Familie ist ganz intensiv. Also ich habe dann in 6 Wochen lang mit meiner Familie so eine Lockdown-Zeit gehabt im Frühjahr. Und wir haben uns kennengelernt auf eine Art und Weise wie nie zuvor. Und diese Verwirklichungen, also da, vorher war alles so in einer merkwürdigen Form abstrakt und unwirklich geworden. Alles hastete, rannte. Und man hatte immer schon das Gefühl, das kann nicht gut gehen. Ja? Ja. Die Zeichen waren ja schon am Horizont. Das heißt jetzt nicht, dass alle Leute in eine totale Veränderung und Katharsis gekommen sind, aber ein großer Anteil, ungefähr 40% aller Deutschen nach der neuesten Umfrage in der Zeit, sagen, dass sie in der Krise etwas für sich erfahren hätten, was bleiben wird und bleiben sollte.
Sie haben auch weniger Bösartigkeit und weniger Zynismus vermutet damals noch, als Sie im März geschrieben haben. Ist das eingetreten?
Ja, ich glaube schon. Also man darf eben nicht die oberflächlichen Phänomene verwechseln mit den wirklichen. Wir haben heute eine höhere gesellschaftliche Kohärenz. Also noch nie waren die Menschen seit vielen Jahrzehnten so einverstanden mit der Politik. Und wir haben natürlich dann in einer hochgepushten medialen Gesellschaft sowieso, haben wir natürlich auch einen Haufen von Schreihälsen, die sich sehr gut bemerkbar machen können. Aber wenn Sie sich das genau anschauen, sind das natürlich, es sind ja Menschen, die so empfindlich sind, dass sie das nicht aushalten. Ja, sie können mit so einer Realität, die uns zu Verhaltensänderungen zwingt, können sie nicht umgehen. Und deshalb fangen sie an, Konstrukte zu entwickeln. Also Wahngebilde letztendlich, Verschwörungstheorien. Dann bilden sich da neue Koalitionen zwischen Rechtsradikalen und irgendwie Hippie-mäßig. Das ist ja schon interessant. Ich kenne das alles aus meiner Jugend. Ich bin ja Teil der Nach-68er-Bewegung in den 70er Jahren. Diese ganze Jugendrevolte hatte ganz ähnliche Formen. Da gab es immer irgendwelche schwarzen Blöcke und Verrückten, die vorne wegliefen und welche, die sich angehängt haben. Und wir hatten auch unfassbar viele Verschwörungstheorien. Das ist im Prinzip alles nichts Neues. Aber dass da 20.000 Leute in Berlin oder Leipzig demonstrieren, das heißt nicht, dass die Gesellschaft umkippt. Im Gegenteil, ich glaube, die Nachdenklichkeit über die Frage, wie wollen wir leben, was ist Gesellschaft, bin ich bereit als Individuum auch für dieses Wir, also für alte, kranke Menschen, mein Verhalten zu ändern, das ist ja das, was auf dem Tisch liegt. Das wird ja auch überall diskutiert. Und das ist der typische Charakter von solchen Krisen, die Gesellschaften eben herausfordern. Und wo das nicht gelingt, kann das natürlich auch zu Spaltungen führen. Siehe Brasilien, siehe USA.
Mehr Solidarität kann man feststellen in großen Teilen der Bevölkerung. Erstmal innerhalb der Familie, dann auch das Gefühl für seinen Nachbarn, der nicht mehr einkaufen kann, weil er alt ist, mitzuhelfen und solche Dinge. Und auch, was Sie angesprochen haben oder erhofft haben, im März war das ja noch, jetzt würde ich mich einfach interessieren, ob Ihre Diagnose für den November noch gilt, mehr Selbstwirksamkeit. Also erleben die Menschen tatsächlich, dass sie durch das, was sie machen, etwas verändern können in der Krise?
Ja, das ist immer mit diesen Pauschalisierungen ist das eben schwierig. Die Menschen, das ist wie die Gesellschaft und die Welt, das funktioniert so nicht mehr. Meine These war ja auch nur, wir werden uns wundern können. Also wenn man ein Gefühl dafür hat, für das Existenzielle, für das, was im Menschen ja auch immer prekär ist. Wir sind ja todesbedroht. Und durch eine solche werden wir gleichzeitig wieder mit Dingen konfrontiert, wo wir uns schwer Illusionen gemacht haben. Wir haben ja gedacht, es geht immer alles so weiter. Es wird alles immer schneller, reicher, toller. Das ist ja schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich. Ich komme ursprünglich auch aus der Ökologiebewegung und wir haben ja schon in den 70er Jahren solche Warnungen auch ausgesprochen. Damals waren aber noch riesige Schaumberge auf den deutschen Flüssen, ja. So etwas konfrontiert uns ja auch mit unserer Verbindung mit der Natur. Also der Virus ist ja eine Mutation, die teilweise durch Zivilisation entstanden ist und gleichzeitig sagt er uns, hallo, du bist Teil der Natur, ja. Also 50% unserer DNA bestehen aus Viren-DNA. Und das ist für viele Menschen schockierend, aber gleichzeitig ist es auch eine Erleichterung, weil es auch eine Wahrheit offenbart. Also das hat auch so etwas Offenbarungshaftes, womit wir uns sowieso auseinandersetzen müssen. Also Wahrheit entsteht ja immer nur dann, wenn wir eine dringliche Beziehung zu etwas suchen, nicht? Und auch errichten können. Und das haben viele Menschen so wahrgenommen. Wie gesagt, das können nicht alle. Viele ticken auch dann in die ganz andere Richtung. Aber meine These damals war ja auch schon, und das glaube ich, verdeutlicht dich sehr, sehr deutlich, dass die ganze Ökologiefrage, Global Warming, massiv nach oben kommt in den öffentlichen Wahrnehmungen. Mhm. Weil diese Schwingung wird ja vom Virus quasi ausgelöst. Wie stehen wir zur Natur? Und wenn wir diese Seuche, wenn wir sie, also flattening the curve heißt ja der berühmte Spruch, ja, also wenn wir die Kurve der Seuche abflachen können, warum können wir das dann nicht mit der globalen Erhitzung, ja? Und das wirbelt natürlich auch alle Generationsverhältnisse durcheinander und die politischen Verhältnisse. Sie sehen ja wieder, einige versuchen dann mit dem Freiheitsbegriff wie so Cowboys durch die Gegend zu rennen. Aber es geht eigentlich darum, wie können wir als Gesellschaft, als Zivilisation in einer anderen Form eine Beziehung untereinander bekommen. Und das heißt auch Selbstbeziehung. Also Selbstbeziehung heißt auch, dass ich meine Ängste vielleicht wenigstens verstehen kann, ja, oder dass ich sie irgendwie moderieren kann, dass ich mit mir selber umgehen kann, dass ich auch, wenn ich mal fern von Menschen sein muss, vielleicht auch Nähe herstellen kann auf andere Weise.
Was wird denn bleiben von der Corona-Krise, wenn sie denn endlich mal bezwungen ist? Werden wir wirklich auf Dauer weniger CO2 erzeugen, wie wir das jetzt notgedrungen tun, uns wirklich mit weniger Wirtschaftswachstum zufrieden geben oder feiern wir einfach nach Corona eine große Party und alles wird so wie vorher?
Sie haben schon wieder das Wir, ne? Also ein größerer Anteil von Menschen ist, glaube ich, auch aufgewacht. Das gilt ja auf verschiedenen Ebenen. Also wir haben plötzlich gelernt, Videokonferenzen zu machen. Mhm. Und wir haben plötzlich auch gelernt, dass vielleicht, also mal ehrlicherweise, also ich bin ein vielreisender Mensch gewesen und ich habe jetzt gemerkt, wow, es geht auch anders. Das ist ja die Ingenuität des Menschen, also seine Möglichkeit zur Kreativität, auch auf Schwieriges zu reagieren. Wir könnten das auch anders organisieren, ja. Und das wird bleiben. Also, dass die Menschen von zu Hause arbeiten können, heißt nicht, dass alle dann in Zukunft nur noch, also dieses Wir, ne? Also wir werden in Zukunft nur zu Hause arbeiten. Das ist Blödsinn. Sondern wir werden unsere Arbeitsformen so umgestalten, dass da, wo wir zu Hause arbeiten können, wir das vielleicht besser tun werden. Dadurch werden auch die Rush-Hours in den Städten entspannt. Wir werden 20% weniger Büroraum brauchen. Also es hat so eine ganze Kaskade von Verhaltensänderungen mit sich gebracht, die dann aber Work in Progress wird. Also und vieles wird sicher nicht mehr zu den alten Verhältnissen kommen. Also denken Sie mal an Kreuzschifffahrt. Ja? Also das ist so das schwimmende Seuchenlabor. Ja? Ich wohne ja in Österreich und wir haben interessante Workshops gehabt hier mit dem Tourismusverbänden. Was passiert mit Ischgl? Ja, ja, also mit diesem Ort, dieser Seuchenschleuder. Jetzt kann man sagen, ja, die Leute, es dauert eine Weile, haben die Leute es alle wieder vergessen. Aber die Geschichte zeigt eben, dass besonders Pandemien, und deshalb muss man als Zukunftsforscher eben auch ein bisschen Historiker sein, nach allen solchen Epidemien hat es immer Verhaltensänderungen der Differenzierung gegeben. Nach der Pest haben sie nicht mehr auf den Boden gespuckt, sie haben sich mehr vorsichtig untereinander verhalten, sie haben andere Formen von Öffentlichkeit entwickelt. Nach der spanischen Grippe entstanden die neuen Architekturen in den Städten, die großen Theaterpaläste, also in denen man auch Raum hatte, Luft hatte. Vorher war das ja viel enger. Also die Slums wurden abgerissen in den Cholera-Epidemien. Also Epidemien haben immer zu neuen Sozioarchitekturen geführt. Und das kann man jetzt über alle Bereiche, glaube ich, verfolgen. Und das betrifft eben auch unser Verhältnis zur Umwelt, zu unseren Rohstoffkreisläufen.
Jetzt versuche ich mal nicht wir zu sagen, sondern einige werden sicherlich die erlernte Distanz beibehalten, wenn es um Fußballstadien, Konzerthallen, um Flugzeuge geht. Sie sprachen davor, dass es sogar vermehrt Ekel vor solcher Art von Nähe geben wird. Aber nicht alle, oder?
Nicht alle, ja. Also, aber vielleicht wird es einfach nicht mehr so interessant sein, irgendwelche Saufpartys zu machen. Das ist dann eher auch so, ja, man weiß ja immer, dass es das schon gibt, aber so diese auch dekadenten Erscheinungen in der Gesellschaft, diese extremen Formen von Hedonismus werden etwas distinguierter betrachtet werden, ja. Also man hat einen anderen Blick auf die Welt. Und Sie haben ja gesagt, wenn das wieder vorbei sein wird. Mhm. Meine These ist ja, es wird nicht vorbei sein. Wir werden zwar diesen Virus ein bisschen herunterbekommen, aber wir sind in einer Welt aufgewacht, in der wir jederzeit wieder von so etwas befallen werden können.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks. Die Globalisierung hat eine Pause gemacht. Werden wir die für eine Neuorientierung nutzen, Herr Hawks? Lokaler und regionaler Wirtschaften, Stichwort Glokalisierung?
Ja, das ist aber eine längere Entwicklung, die durch Corona quasi beschleunigt worden ist. Also solche Krisen beschleunigen ja das Latente, was in der Gesellschaft schon zum Durchbruch kommt. Und das ist schon eine längere beobachtbare Tendenz, dass die Globalisierung an so einem Tipping Point angekommen ist. Also im Grunde genommen steht ja unser guter Donald Trump am meisten dafür, dass wir einfach in dieser extremen Überbeschleunigung des internationalen Handels und immer mehr Gegenstände werden um den Planeten gekarrt. Diese Just-in-Time-Produktion, die da entstanden ist, die ist ja nicht nachhaltig. Die ist auch nicht resilient. Und die ist jetzt ja erstmal erschüttert worden. Das heißt nicht, dass es keinen Welthandel mehr geben wird, aber es entstehen eben neue Weltordnungen oder Weltunordnungen. Also wir haben 70 Jahre lang nach dem Krieg in so einem gewohnten System gelebt. Das hieß immer der Westen und dann war der Rest der Welt, nicht? Und China hat natürlich durch diese Krise auch einen gewaltigen Schub gewonnen. Die sind ja am effizientesten damit umgegangen. Und das heißt, das ganze Weltsystem orientiert sich neu. Ja? Das ist verblüffend. Ich finde das faszinierend zu beobachten, wie solche Systeme sich auch neu konfigurieren. Aber vielen Menschen macht das natürlich Angst, weil wir sind ja gewohnt, da ist der Schutzschirm USA und wir als Westliche haben immer das Gefühl, wir sind die Besten der Welt und wir können Demokratie und all diese Gewissheiten sind eigentlich hin. Glokalisierung heißt schlichtweg, dass wir uns auch wieder mehr verlassen können wollen auf lokalere Ökonomien. Also, dass man Medikamente aus Indien bezieht und plötzlich dann die Fabriken dort nicht funktionieren, das ist eben auch eine Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Und wir sehen eben, dass ganz viele große Firmen auch ihre Rohstoffketten umstellen. In der Nahrungsmittelbranche können Sie sehen, dass regionale Produkte immer beliebter werden. Also es hat wunderbaren Zeitungsartikel neulich gegeben bei der Eröffnung des Berliner Flughafens. Da hat ein Kollege aus dem Zeitungsfach geschrieben, das ist die Endmoräne der Überglobalisierung. Also die Endmoräne der Übermoräne, also wunderbarer Begriff, ja. Und jetzt fragt man sich natürlich, werden diese ganzen dritten Startbahnen noch gebaut und noch mehr Terminals und also es ist schon ein Schock für ganz viele Branchen, die auf so einer extremen Effizienzbeschleunigung waren, wie die Fleischproduktion, wie der Flugverkehr, wie die Kreuzfahrtschiffe. Das erzeugt nicht nur Nachdenklichkeit. Nachdenklichkeit ist in der Tat nicht sehr effizient. Aber es erzeugt dann auch neue Marktsituationen, dass viele Sachen dann nicht mehr so nachgefragt werden.
Das neue Normal. So sieht es also aus. Wir bleiben auf Distanz, wir werden solidarischer, werden etwas achtsamer. Die Wirtschaft wird sich neu konfigurieren, auch im Weltmaßstab. Einen wichtigen Aspekt vergessen, Herr Ochs, aus Ihrer Sicht, was für die Zeit nach Corona, die keine Zeit ohne Corona sein wird, wie die aussehen wird?
Da geht es, glaube ich, nicht so sehr um das wieder neu zu idealisieren, sondern ich glaube, es geht darum zu verstehen, wie Geschichte oder menschliche Geschichte verläuft. Bei Zukunftsforschern ist es ja oft so, dass die so ein Theorem im Kopf haben, wonach sich Zukunft entwickelt. Und also der größte Teil meiner kleinen Branche der Zukunftsforschung sind natürlich technoide Fantasien, nicht? Also Technik ist Zukunft, also künstliche Intelligenz. Wir nennen das auch das Kindchenschema der Zukunft. Also das, was in den 60ern die Flugautos waren, ist heute die künstliche Intelligenz und die Roboter und wir werden alle unsterblich. Und in so einer Krise merkt man eben, dass das Menschliche selbst, also die menschlichen Verhaltensformen, wir haben ja auch gesehen, dass die künstliche Intelligenz uns nicht allzu sehr geholfen hat und auch die berühmte Super-App nicht. Und das heißt eben, dass man auch darauf gestoßen wird, dass letztendlich die menschliche Zivilisationsgeschichte immer ein Umgang mit Krisen ist. Also vielleicht entsteht Zukunft im Sinne von Fortschritt, ja, immer in der Reaktion auf Krisen. Also das ist ja auch etwas, was wir in unserem persönlichen Leben erleben. Wir verändern uns ja nicht gerne. Wenn wir aber auf eine Krise lebendig reagieren, also nicht sie versuchen auszusitzen oder zu negieren oder mit Hass und Wut drauf zu reagieren, dann kommen wir weiter, nicht? Also wenn Sie eine Liebeskrise oder eine Ehekrise haben und dann darauf beharren, es muss aber so werden wie früher, dann vertrumpen sie, nicht? Das ist ja so die Idee. Wir sehen keine Zukunft. Wir können uns nicht vorstellen, dass etwas graduell besser wird, dass wir es besser machen können, intelligentere Systeme schaffen können. Dann gibt es diese reaktionäre Nostalgie. Aber das ist ja immer nur Verweigerung von Krisenerfahrung. Und im Grunde genommen, wenn wir Ja zu einer Krise sagen und sagen, was will uns das sagen? Was ist die Botschaft? Ja, also der Virus selber hat ja keine Botschaft. Der will nur überleben. Mhm. Aber die Konfiguration des Virus in einer hochbeschleunigten Zivilisation, das gibt uns Auskunft. Und wenn wir diese Auskunft an uns heranlassen, dann entsteht wahrscheinlich Fortschritt. Und wenn man das nochmal rückwärts spult, im Grunde genommen war das immer so. Also die Menschen sind immer nach großen Katastrophen, sind sie aufgewacht und haben sich verändert, weil sie es auch mussten. Und deshalb warne ich eben sehr vor so Idealisierungsformen, die werden mir immer vorgeworfen. Also mir wird ja immer vorgeworfen, ich sei Optimist. Das ist heutzutage ein Vorwurf.
Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Sie halten die Zukunft, Sie sind schon Optimist. Wie sind Sie eigentlich dazu geworden? Waren Sie es immer in den 80er Jahren, als Sie begonnen haben, erst als Journalist bei der Zeit, aber auch beim Pflasterstrand, Tempo, damals die sogenannten Zeitgeist-Magazine, war ja der Zeitgeist ein völlig anderer, er war ja eigentlich dystopisch, wir dachten alle, die Atombomben werden über uns fallen, die Umwelt wird vergiftet, die Menschheit, sind viel zu viele Menschen, die können wir nicht ernähren, das war ja doch ein sehr dystopisches Zeitalter, waren Sie davon auch infiziert?
Ja, sicher, immer auch wieder, nicht? Also solche Weltbilder sind in der Tat auch, Sie haben das richtig gesagt, Infektionen, ne? Das ist also Weltbilder, der Sozialismus und der Kommunismus im 20. Jahrhundert, das waren auch so Infektionen, die haben sich ausgebreitet. Also die Meme oder also die kulturellen Muster haben ähnliche Ausbreitungsmuster wie Viren. Und wir haben uns damit eben intensiv auseinandergesetzt, aber wir gehörten damals zu einer Fraktion in Frankfurt, das waren die sogenannten Spontis. Und wir hatten immer schon einen anti-ideologischen Zugang. Also wir waren gegen links und gegen rechts. Wir waren auch nicht einverstanden mit unseren maoistischen Freunden damals. Und wir haben sehr früh gewusst, was Totalitarismus ist. Ja. Ich war eher Teil der Hippie-Bewegung, der Musik. Also da, wo die Kultur quasi auch eine andere Weltsicht ermöglicht. Also die innere Kultur auch, die inneren Denk- und Fühlmuster. Und daraus hat sich letztendlich das entwickelt, was ich heute den neuen Konstruktivismus nennen möchte. Also Optimismus ist ja eine sehr flache Haltung. Also der Optimist schützt sich ja eigentlich auch vor allem Negativen. Es geht alles gut aus und es ist ja naiv. Ja, das ist ja, also zu leugnen, dass es schreckliche Dinge auf der Welt gibt, das ist einfach auch unmenschlich. Und der Pessimist hat natürlich noch eine geilere Strategie. Der verbunkert sich in Negativität, nicht? Also der geht immer vom Schlechtesten aus.
Aber wird nie enttäuscht, wirklich, ne?
Letztlich. Wird nie, weil er seine Enttäuschung, er will eigentlich seine Enttäuschung. Aber das ist auch ein Beziehungsverlust. Also mit pessimistischen Menschen umzugehen, ist eigentlich unmöglich, weil die ihren Pessimismus ja auch auf die Liebe beziehen und auf alles andere. Also es ist auch eine Seuche. Pessimismus ist eine Verbunkerung. Oft sind es ja Menschen, die sehr empfindlich sind, die sehr pessimistisch fühlen. Aber ich glaube, dass es eben etwas ganz anderes geben muss. Eine Metaphysik der Zuversicht. Ich glaube, dass es auch so etwas gibt wie eine Pflicht, zuversichtlich zu sein. Das ist was anderes als Hoffnung. Hoffnung ist ja was Passives, das man eher so im religiösen Rahmen hat. Zuversicht ist ja die Vorstellung, dass wir auch in schwierigen Situationen lernen können und uns verhalten können.
Das heißt, Sie müssen davon ausgehen, dass die Zukunft grundsätzlich offen ist und nicht determiniert, oder? Sonst könnten Sie nicht zuversichtlich
sein. Das ist der Punkt. Also die Zukunft als Ganze ist in der Tat offen, aber sie ist trotzdem nicht unbestimmbar. Und das ist eben das Paradox, mit dem viele nicht zurechtkommen. Ich habe ja dieses Beispiel am Anfang mit der Beziehungsprognostik genannt. Wir können viele Dinge voraussagen. Wir können auch die wahrscheinlichen Ausgänge voraussagen. Und die wahrscheinlichen Ausgänge können ja nur in Lösungen bestehen, weil alles andere wäre ja Untergang. Ja? Und dafür ist es aber wichtig, Systeme zu verstehen. Wir sind Systemwissenschaftler als ganzheitliche Prognostiker und wir versuchen zu verstehen, wie die einzelnen Systeme, Gesellschaft, Kultur, Technologie, wie die zusammenhängen. Und das ist eben etwas ganz anderes. Dann fangen sie nämlich an, in Möglichkeiten zu denken. Und das nennt sich als Welthaltung Possibilismus. Ja, also wenn Sie mich fragen würden, was bin ich? Ich bin Possibilist. Das heißt, es sind andere Dinge möglich und auch sehr wahrscheinlich, aber es kann natürlich auch Katastrophen geben. Es kann auch das Negative geben. Übrigens sterben wir ja auch nicht, ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen.
Und daran lässt sich wahrscheinlich nichts machen, ja.
Ja, aber die Frage ist, ob wir das immer als negativ begreifen müssen. Ja, in einem anderen Kontext ist natürlich auch, also es gibt die berühmte Rede von Steve Jobs, der gesagt hat, der Tod ist auch eine Befreiung der Kreativität, weil ohne ihn gäbe es uns nicht als denkende, fühlende, sich bemühende Wesen. Auch das Böse zu negieren ist, glaube ich, falsch. Also wir haben ja gesehen, wie das Böse über Gesellschaften kommen kann, wie ein Herr Trump als Emanation der Bösartigkeit, nicht? Das ist möglich. Und das kann auch Gesellschaften so vergiften, dass es ganz, ganz furchtbar wird. Also meine Generation hat das ja noch hautnah erlebt. Unsere Eltern und Großeltern sind auf den Schlachtfeldern gestorben oder als völlig kaputte Menschen zurückgekommen.
Sie haben 1993 das Trendbüro Hamburg aufgemacht. Da haben Sie sich mit den veränderten Konsumgewohnheiten beschäftigt. 5 Jahre später haben Sie dann das Zukunftsinstitut gegründet. Da ging es um langfristige Trends in Ökonomie, Gesellschaft und Technik. Wie kam es zu diesem Wechsel vom Trend zum Zukunftsforscher?
Also heute versuchen wir beides zu integrieren. Trend und Zukunftsforscher nenne ich mich. Und beides hat ja auch seine Berechtigung. Aber es gab damals eben auch eine Menge Missverständnisse. Also der Begriff Trend hat ja etwas sehr Korruptes. Ja? Also jeder kann einen Trend erklären. Und damals war unsere Idee, wir waren so eine Gruppe von Menschen, die so aus der Wandlungsforschung kamen. Ich war Journalist, mich hat immer interessiert, wie verändern sich Gesellschaften, auch wie verändert sich Technologie, was hat das für Auswirkungen. Und unsere Idee war so eine Art Kultivierung des Konsums. Also die Trends, die sich in der Gesellschaft zeigen, zeigen sich auch in Waren, in Produkten. Dabei spielt die Ökologie von Anfang an natürlich eine große Rolle. Und wir wollten unseren Einfluss geltend machen. Und wir haben aber gemerkt, dass wir einfach benutzt wurden. Ja. Also machen Sie uns doch mal einen Trend, auch wenn es teuer wird. Also Sie verstehen, was ich meine. Also wir sind nicht dorthin gekommen, wo wir die Innovation in Industrie und Wirtschaft und Konsum beraten haben, sondern wir sind immer bei den Marketingabteilungen hängen geblieben. Die brauchten schicke Begriffe. Ja, also die brauchten eben sowas wie Cocooning. Das wurde mal von Face Popcorn, einer sehr, sehr interessanten amerikanischen Trendforscherin, wurde das als Begriff so des Abschlusses in der eigenen Wohnung in einer Zeit, die damals ja auch krisenhaft war, da war die Kriminalität in Amerika sehr hoch, wurde dieser Begriff geprägt des Cocoonings. Und dann waren plötzlich alle Sofas, hatten ein Etikett mit Cocooning. Ja. Oder Wellness. Also es ging dann plötzlich nur noch um Vermarktungsstrategien. Und als ich dann gemerkt habe, dass irgendwie die Hälfte unserer Umsätze bei Trendbüro irgendwie mit der Zigarettenindustrie zusammenhing, habe ich gemerkt, wir sind gescheitert mit diesem Experiment und bin da rausgegangen. Ja. Also ich wollte eigentlich kein Werbeableger werden. Und dann ging es eben darum, gesellschaftliche oder ganzheitliche Reformen zu beschreiben. Dann kamen auch die Megatrends, also die großen, massiven Veränderungen in der Geschichte, denen wir uns zugeworfen haben. Dann kam Big Data. Wir haben dann auch sehr viel mit statistischen Systemen gearbeitet. Und wir hatten dann eben die Idee, eine neue Zukunftsforschung, die unabhängig ist, aber eben auch komplexe Systeme verstehen kann. Und das ist das, was wir versucht haben zu entwickeln. Heute sind wir 30, 40 Leute und ein Think Tank, der eben in der Visionsentwicklung für große Unternehmen auch arbeitet.
Aber Sie verdienen Ihr Geld doch eigentlich im Wesentlichen als Unternehmensberater, kann man das so sagen?
Ja, oder als Unternehmensherausforderer. Also wenn man als Berater begreift, das, was die klassischen Berater machen, ist ja oft Effizienzherstellung. Ja? Also die Firmen sagen, wo sie Geld sparen wollen und die Berater kleiden das in schöne Charts. Wie entlässt man Leute? Also so sage ich jetzt mal so zynisch. Nicht? Das ist nicht immer so. Es ist auch zugespitzt. Aber im Grunde genommen geht es bei Visionsentwicklung noch um was anderes. Da geht es um die Frage, wie wird eine neue ganzheitliche Welt aussehen und wie können sich Unternehmen, Strategien, Produkte darin positionieren? Und da geht es um tiefe Fragen. Ja? Also geht es um den sogenannten Purpose. Also wie, was ist der Sinn dieses Unternehmens außer Geld verdienen? Und da geht es ans Eingemachte und das ist oft nicht widerspruchsfrei. Ja? Wir müssen auch Unternehmen provozieren, provokare hervorrufen.
Lassen Sie sich das gefallen,
die Unternehmen? Naja, wenn Sie sich nicht gefallen lassen, dann sind Sie nicht unsere Kunden. Es kommen ja gerade welche zu uns, die eben das mal wissen wollen, was sie nicht selber schon wissen gewollt haben die ganze Zeit. Nicht? Sonst hätten wir keinen Sinn. Ja? Also, und wir versuchen eben andere Modelle zu bauen, in denen die großen zivilisatorischen gesellschaftlichen Zukunftsfragen vorkommen. Das ist unser Job, die Übersetzung in das Wirtschaftsgeschehen hinein.
Wir haben schon ein paar Mal über Donald Trump gesprochen. Will ich noch einmal machen, was wäre eigentlich gewesen, wenn Donald Trump wiedergewählt worden wäre? Wäre das aus Ihrer Sicht eine Dystopie gewesen? Wäre das Anlass gewesen, sehr negativ und ja, pessimistisch in die Zukunft zu schauen?
Ja, das hätte der gute Trump dann gerne so gehabt, nicht? Weil der mit seiner Art und Weise der Aggression versucht er ja, unsere Zuversicht zu zertrümmern und uns zu hypnotisieren. Und ich finde es einfach unfassbar, wie wir diesem Typen auch immer auf den Leim gehen, indem wir uns vor ihm fürchten. Das ist ja das, was ihn unentwegt stark macht. Und also er verbreitet ja Angst und Schrecken, wie alle Diktatoren ja so eine Magie um sich herum, eine Angstmagie erzeugen. Ja, das ist ja das Wesen des Diktators oder des Autoritativen. Aber der Mann ist natürlich in Wirklichkeit eine Pappfigur. Also ich habe jetzt gerade einen Kommentar veröffentlicht in meiner Kommentarseite. Danke Trump, wo ich gesagt habe, du hast uns so viel gezeigt und so viel klargemacht, was das bedeutet, wenn sich bösartige Psychologie mit den Ängsten von Menschen verbindet. Das ist ähnlich wie mit der Corona-Krise. Ja? Also ich glaube, Trump ist eine große Corona-Krise, die auch deutlich gemacht hat, wo wir stehen oder wie sich das entwickelt. Und wenn er jetzt 4 Jahre an der Macht geblieben wäre, hätten wir ihm natürlich wie bei allen tragischen Figuren beim Scheitern zugesehen. Ja? Also natürlich haben wir dann alle wahnsinnige Angst, da wird die Weltwirtschaft und den Global Warming, aber der hat überhaupt nicht die Macht zu verhindern, dass die Welt sich auch ändert. Das glauben wir nur immer. Und solange wir das glauben, füttern wir natürlich dieses Monster. Aber das Monster ist zum Teil auch geplatzt, nicht? Also jetzt funktioniert eben in dem Moment, wo eine solche Fiktion von Macht plötzlich eine Scharte bekommt, da fressen ihn die Raben. Ne? Das ist so. Also ich habe dann gesagt, vielleicht sollst du noch 4 Jahre bleiben, damit auch die Amerikaner verstehen, dass das alles eine völlige Illusion ist, was du da versuchst. Das ist eine gefährliche Position. Ja? Also das hätte man bei Hitler nicht sagen sollen und ich finde auch nicht, dass Trump Hitler ist. Aber es ist eben oft so, dass manche Dinge manchmal noch schlechter werden müssen, um sich dann auch wenden zu können ins Positive. Also das ist ja etwas, was wir jetzt auch spüren in Amerika, dass es ein Bedürfnis nach einer Wendung gibt, raus aus diesem Dämonischen. Das wird noch lange dauern. Amerika ist in einer tiefen Krise. Typisches Beispiel dann, wenn eine Vision fehlt für eine Gesellschaft. Ja. Also die Vision ist für Menschen und für Organisationen und für Länder ist die ungeheuer wichtig.
Das könnte zu einer Renaissance der liberalen Demokratie in den USA führen. Immerhin haben wir durch die Abwahl von Donald Trump 4 Jahre gespart, wenn man das Thema Klimawandel ernsthaft mit internationaler Kooperation angehen will, dadurch, dass Trump die weiteren 4 Jahre nicht regiert. Das gibt mir den Anlass, mal zu schauen auf einen eines Signums dieser Zeit. Das sind diese Fridays for Future, die jungen Menschen. Erinnern die sich eigentlich in ihrem Pessimismus an die 80er Jahre?
Ja, das hat schon sehr viele Elemente. Also Joschka Fischer, mit dem ich ja damals in dieser Zeit auch viel zu tun hatte, hat es mal gesagt, er wäre jetzt bei Friday for Future. Das kann man sich schon vorstellen. Aber ich glaube gar nicht, dass die so pessimistisch sind. Die haben ja was sehr Vitales. Also es ist ja der Punkt, dass man auch manchmal einfach radikal sein muss in der Beschwörung des Negativen, weil man eben damit auch das Positive durchsetzen will. Das ist nicht Pessimismus. Also ich glaube, dass die Gefahr lauert auch nicht in der Angst. Die Angst ist ja etwas, was uns wach macht. Das hat uns die Evolution ja mitgegeben als Reaktionsmöglichkeit. Fliehen oder kämpfen oder eben verändern. Die Verängstigung und die Verbitterung, wenn sie sich dauernd benachteiligt fühlen, wenn sie dauernd ihre bösartigen Innerlichkeiten auf andere projizieren, dann entstehen diese negativen Effekte. Aber ich finde Greta einfach großartig, weil die sich einfach hinstellt und sagt, jetzt habt mal Angst. Mhm. Also, ja? Hallo, hallo, wach. So in dem Sinn, die will ja nicht, dass die Leute verängstigt sind, sondern die will, dass die Leute was tun. Und die will, glaube ich, auch Mut machen. Oder die Bewegung will auch Mut machen. Und da würde ich mich auch in derselben Tradition sehen, dass Veränderung möglich ist. Also ich fahre seit 10 Jahren Elektroauto. Ich komme überall hin. Es ist ein wunderbares Autofahren. Aber immer noch jeder zweite Großauspuffbesitzer erzählt mir, dass das vollkommen unmöglich ist. Ja? Und dass es nicht geht und dass es nicht funktionieren wird. Und da werden die irrsinnigsten Gerüchte werden da in die Welt gesetzt. Also, und da muss man manchmal auf den Tisch hauen. Also das hat meine Generation in den 70er Jahren auch gemacht. Siehe Atomnachrüstung, siehe Umweltfragen. Und das war nicht ganz ohne Wirkung. Ja? Also das kann man, glaube ich, schon so sagen.
Sie empfehlen ja auch gegen den medialen Dauerpessimismus eine Art aufgeklärte Ignoranz. Kann man das trainieren?
Naja, ich glaube, also eins der größten historischen Probleme momentan ist dieses übermediale System, was quasi sich von unseren Paranoia- und Angstsystemen mästet. Wir leben ja in einer Erregungs- und Aufmerksamkeitsgesellschaft. Wir treiben Hysterien immer schneller durch die Welt. Die Leute sind unfassbar schlecht informiert über Systeme, weil sie jeden Tag rund um die Uhr mit irgendwelchen Events und Teilwahrheiten bombardiert werden, die natürlich nur einen Zweck haben, nämlich Einschaltquoten. Also das Internet, das uns ja eigentlich Wissen bringen sollte, hat uns ja eigentlich nur eine Verpulverisierung von Wissen gebracht, weil die Algorithmen eben so geschrieben ist, dass es um Aufmerksamkeit geht. Ja, also jeder Sender, also mit Ausnahme der Öffentlich-Rechtlichen vielleicht, aber jeder Sender und jede Internetstrategie muss ja immer irgendwie die Augen am Bildschirm halten. Ja? Und dadurch wird natürlich alles, was irgendwie, es nennt sich Clickbaiting, also da, wo die Reize sind, wo die Perversionen sind, wo die Ängste sind. Ja? Rund um die Uhr werden wir mit schrecklichsten Morden konfrontiert. Also der letzte Tatort da in Münster war ja irgendwie endlich mal lustig. Aber normalerweise, und die Leute fangen ja an, in dieser virtuellen Medienwelt zu leben. Und ich glaube, wir brauchen mediale Emanzipation. Also das, was am allermeisten auch jetzt in Corona-Zeiten die Menschen nachgefragt haben, war, ich muss irgendwie mein Medienverhalten ändern. Ich werde wahnsinnig. Ich werde nur bombardiert. Und das ist, glaube ich, momentan die Nemesis unserer Zeit, ist diese Übermedialisierung. Die das macht uns nicht klüger, die macht uns nur verrückter. Ne?
Sie haben, glaube ich, vor 20 Jahren mal gesagt, das Internet wird gar nicht mal das große Massenmedium werden. Fühlen Sie sich jetzt bestätigt? Glauben Sie, dass die Bedeutung des Internets wieder schwinden kann?
Nein, das ist wie immer so, die Eisenbahn gibt eine wunderbare Serie auf Netflix, die ich gerade schaue, Hells on Wheels, das ist über den Wilden Westen und ich wusste auch gar nicht, wie das so entstanden war vorher genau, ich habe zwar auch Karl May gelesen, immer wie alle Jungs in Deutschland, aber der Wilde Westen ist eigentlich durch die Eisenbahn entstanden, nicht? Also da kam eine Technologie, die hat dann das freie Land erschlossen, da sind die ganzen Gangster und Korrupten sind dahin gezogen und es war gesetzlos. Das ist das Internet heute, ja. Und wir sehen ja zum ersten Mal, dass Twitter und Facebook auch gezwungen werden, sich verantwortlich zu erklären für das, was sie dort tun. Also es gibt immer so eine Pionierzeit, in der alles explodiert. Wir sind nicht adaptiert darauf, auf diese Technologien. Und dann gibt es eine Verdauungszeit. Und ich glaube, dass jetzt kommt so eine Erwachsenwerdung des Internet langsam. Und Sie sehen ja auch, also vor 10 Jahren, als ich das gesagt habe, habe ich natürlich nicht gemeint, dass es kein Massenmedium im Sinne von Verbreitung wird, sondern es funktioniert natürlich, ist immer aus dem Zusammenhang gerissen worden, es funktioniert eben tatsächlich in dieser Blasenwirkung. Und das konnte man damals ja schon sehen, dass sich die Menschen quasi dann in so Tunnel einbauen. Und ich glaube, wir kommen einfach ohne eine öffentliche Sphäre, in der wir jetzt nicht in unseren Tunnelrealitäten stecken bleiben, weil wir am Bildschirm kleben, kommen wir eben nicht weiter. Ja, das zerstört Gesellschaft. Also Jaron Lanier, der Erfinder des Cyberspace, einer der großen Pioniere des Internet, hat neulich mal gesagt auf einer Konferenz, er weiß nicht, ob wir das als Menschheit überleben. Diese Art von Angeklebtsein an Impulse, die wir gar nicht kontrollieren können im Medialen. Wir sind halt Fantasiewesen und das verdoppelt unseren Wahn. Ja? Das ist, oder verzehnfacht. Oder das ist, und ich glaube, die Gesellschaft kommt jetzt in eine große Debatte darüber. Also viele Menschen stellen ihr Medienverhalten um. Wir lernen langsam auch zu spüren, wo wir uns die mentalen Finger quasi verbrennen.
Herr Hawks, Ihr Zukunftsinstitut befindet sich am Stadtrand von Wien, angeblich einer der lebenswertesten Städte der Welt. Stichwort bezahlbare Mieten, Stichwort sehr guter ÖPNV und natürlich die Kultur in Wien nicht zu unterschätzen. Logische Sache. Ist das der Grund, warum Sie da sind? Ist das schon so eine Art Zukunftsszenario, das Ihnen sympathisch ist, die Stadt Wien?
Also Wien hat wie jede andere Stadt auch ihre Verklemmungen und ihre merkwürdigen Phänomene, aber es ist in der Tat eine urbane Stadt, die eben gleichzeitig eben den regionalen Bezug und den Kosmopolitanismus hat. Also das Kosmopolitische, finde ich, ist eine große Errungenschaft der Zivilisation, dass wir eben tatsächlich es schaffen, in Städten mit einer hohen sozialen, kulturellen, ethnischen, sexuellen, was auch immer, Vielfalt zu leben, ohne uns gegenseitig umzubringen, das ist nicht selbstverständlich. Und Städte sind eben sehr, sehr intensive Modernitätsgeneratoren, könnte man, glaube ich, sagen. Da herrscht eben eine höhere Toleranz. Es ist kein Zufall, dass wir heute einen Kulturkrieg angedeutet bekommen zwischen Land und Stadt. Ja. Nur glaube ich, dass Corona wird den zum Teil überwinden, weil natürlich die große Drift in die Ballungsgebiete ist dadurch auch vorbei. Aber es ist eben das Städtische, das Großurbane. Das ist schon toll, in einer Stadt zu leben, die funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn man sie dann vergleicht mit Städten nicht nur in der dritten Welt, sondern vielleicht auch in Amerika oder auch natürlich in Europa, in denen diese zivile Gesellschaft der Vielfalt nicht gelingt, dann weiß man, was man verlieren kann. Also insofern, ich finde diese Stadt großartig. Sie hat ja auch mal vor 100 Jahren die Moderne miterfunden, von Freud bis Klimt bis die ganze Kunst, die ganzen Physiker, ganz viele, viele kamen ja aus Wien, sind dann emigriert in der Nazizeit. Und insofern, diese Städte haben immer so eine Brückenkopffunktion in die Zukunft. Das finde ich faszinierend. Und ich bin auch begeisterter Europäer. Ich hätte am liebsten einen Pass mit gelben Sternchen auf blauem Umschlag, aber das wird vielleicht noch ein paar Jahrzehnte dauern.
Matthias Hawks, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.